Lieber Eberhard, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und es ist für mich eine Ehre, hier heute Morgen zu euch, zu Ihnen sprechen zu dürfen und aus meiner Sicht zu versuchen, den Beitrag der Geschichtswissenschaft zu einer Erinnerungskultur im Fußball mal darzulegen und aufzuzeigen, welche möglichen Lernchancen und Aufgaben sich daraus für den Fußball und auch für unsere Gesellschaft ergeben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Grundsatz ist im Artikel 1 unserer Verfassung festgeschrieben. Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant hat einmal Menschenwürde folgendermaßen erklärt. Ich zitiere: Dinge sind wertvoll, wenn sie gebraucht werden können. Ein Schuh ist zum Beispiel wertvoll, wenn er passt und man mit ihm gut laufen kann. Wenn der Schuh kaputt ist und niemand mehr in ihm laufen kann, hat er keinen Wert mehr. Bei Menschen ist das anders. Der Mensch hat immer einen Wert, auch wenn er krank ist, auch wenn er nicht arbeiten kann. Die Würde des Menschen darf auf keinen Fall verletzt werden. Und vor Verletzungen hat der Staat die Menschen zu schützen, und zwar unabhängig davon, welche Religion der Mensch hat, aus welchem Land er kommt, ob er Frau oder Mann ist oder nach der neuen Rechtsprechung drittes Geschlecht ist, wie alt er ist und welche sexuelle Orientierung er hat. Dieses Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Würde des Menschen haben die Väter und Mütter unserer Verfassung nicht ohne Grund als obersten Grundsatz festgeschrieben. Der Terror während der 12-jährigen Zeit des Nationalsozialismus war noch sehr gegenwärtig. Deutsche wurden von Deutschen mit Billigung und auf Veranlassung des Staates diskriminiert, verfolgt, ermordet. Nach zwei Weltkriegen, die maßgeblich von Deutschland aus verursacht und verschuldet worden sind, sowie zwei Diktaturen, die mit Diskriminierung, Verfolgung und millionenfachen Mord verbunden sind, hat die Erinnerungskultur in Deutschland einen hohen Stellenwert. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Gesellschafts- und Kulturpolitik, für die Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 die bis heute oft zitierte Formulierung geprägt hat: Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wenn auf deutschen Straßen wieder Parolen skandiert werden wie wer Deutschland liebt, ist Antisemit, ist es dringend notwendig, intensiver und offensiver diesen Abschnitt der deutschen Geschichte ins Zentrum politischer Bildung zu stellen. Dazu benötigen wir aus meiner Sicht nicht in erster Linie einen Antisemitismusbeauftragten, der letztlich doch nur neue Statistiken verfasst, sondern eine grundlegende politische Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen. Kein Kind kommt als Rassist auf die Welt. Diese Form von Bildung, die sich an den Werten orientieren muss, wie sie in unserer Verfassung niedergelegt sind, müssen wir mit viel Selbstbewusstsein vertreten. In den staatlichen Bildungseinrichtungen, in Schulen, Hochschulen und so weiter und auch in unseren gesellschaftlichen Organisationen, in den Vereinen und in den Verbänden. Können wir jedoch wirklich aus der Geschichte lernen? Diese so häufig und immer wieder gestellte Frage wird in Fachkreisen nach wie vor kontrovers diskutiert. Geschichte wiederholt sich nicht und geschichtliche Kenntnisse bieten auch keine Lösung für aktuelle Herausforderungen. Sie lassen sich halt nicht eins zu eins übertragen. Aber, und darüber sind sich Geschichtsdidaktiker einig, historische Kenntnisse können Orientierung geben. Orientierung für gegenwärtiges und zukünftiges Handeln. Sie können Einsichten vermitteln, indem sie Ursachen und Entstehungsbedingungen für gegenwärtige Entwicklung und Erscheinung aufzeigen. Im Mittelpunkt der deutschen Erinnerungskultur steht die Zeit des Nationalsozialismus. Eine Zeit, die geprägt war von Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung von Menschen, die nach der Definition der nationalsozialistischen Machthaber nicht der sogenannten nationalsozialistischen Volksgemeinschaft angehören durften. Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle, Behinderte und politisch Andersdenkende. In seinem lesenswerten Essay »Tendenzen und Perspektiven der Täterforschung« hat Peter Longerich deutlich herausgestellt, dass der Ausschluss der Juden aus der deutschen und später der europäischen Gesellschaft von Beginn an der zentrale Aspekt der nationalsozialistischen Politik war, und zwar mit dem Ziel, die Schaffung einer rassisch homogenen Volksgemeinschaft. Und so Longerich weiter, dieses Ziel sollte erreicht werden durch Negativmaßnahmen wie Diskriminierung, Entfernung, Ausschaltung und Beseitigung von Fremden. Für diesen Prozess bedurfte es einerseits der Hilfe bloßer Befehlsempfänger wie SA, SS und so weiter und andererseits solcher Akteure, die Eigeninitiative entwickelten und intuitiv verstanden, was die Führung, nämlich die NS-Regierung, von ihnen wollte. Und zu diesen Akteuren, die Eigeninitiative entwickelten, zählten auch nichtstaatliche und parteiungebundene Organisationen wie Turn- und Sportvereine und ihre Verbände. Und wenn man sich das anschaut, wie dieser Prozess abgelaufen ist, dann ist er in drei Schritten abgelaufen. Der erste Schritt war die Entdemokratisierung der Vereins- und Verbandsstrukturen. Eberhard Schulz hat gestern Abend darauf hingewiesen, auf die Errungenschaften der 48er-Revolution. Und diese Errungenschaften der 48er-Revolution, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und die demokratischen Rechte wählen zu können, die hatten sich auch niedergeschlagen in den Vereinsstrukturen. Es wurde gewählt, es wurde nicht bestimmt. Diese demokratischen Rechte wurden von heute auf morgen aufgegeben und es wurde die sogenannte Führerstruktur eingeführt. Der Führer wurde bestimmt und der Führer bestimmte dann, wer zweiter Vorsitzender, Kassenwart und so weiter war. Und das ging auf allen Ebenen so. Der zweite Schritt war die Aufgabe der parteipolitischen Neutralität. In § 2 eines jeden Vereins stand und auch steht heute in erster Linie wieder, die parteipolitische Neutralität ist festgelegt. Wenn die Deutsche Turnerschaft im März 1933 in einem öffentlichen Aufruf ihre Mitglieder dazu aufrief, bei Sportveranstaltungen, also in diesem Falle Turnveranstaltungen, in den Uniformen der SA, SS und so weiter aufzutreten, dann ist es eindeutig eine Verletzung der parteipolitischen Neutralität gewesen und eine eindeutige Standortorientierung in diesem Falle der Turner. Und der dritte Schritt war die Einführung des Aria-Paragraphen. Wenn man sich das anschaut von der zeitlichen Reihenfolge her, das erste staatliche Gesetz ist am 7. April erlassen worden zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Und in diesem staatlichen Gesetz ist erstmalig ein Aria-Paragraph verankert worden. Die Diskussionen und Forderungen innerhalb der Sportbewegung zur Einführung eines Aria-Paragraphens begannen bereits im März 1933, Ende März 1933, und wurden dann festgesetzt in ganz bestimmten Vorgaben, wie zum Beispiel bei den Turnern, die dann am 7. April ihren Aria-Paragraphen eingeführt haben. Das heißt, es gab überhaupt keinen staatlichen Zwang und keine Veranlassung dazu, für die Vereine, die Juden in diesem Falle aus den Vereinen zu entfernen und sie rauszuwerfen. Wie ist der Fußball damit umgegangen? Am 9. April haben sich süddeutsche Vereine getroffen, die eigentlich die Spielrunde für die weitere Saison besprechen wollten, sich dann aber dazu verstiegen haben, eine Erklärung abzugeben, wo sie sich bereitwillig diesem System verschreiben und dem System erklären, dass sie also bereitwillig auch die Juden aus ihren Vereinen ausschließen wollen. 10 Tage später erließ der DFB zusammen mit der Deutschen Sportbehörde, das ist der heutige Leichtathletikverband, eine Erklärung. Und das ist der Versuch der Arisierung des Verbandes und auch der Vereine auf den Führungsebenen mit der ganz eindeutigen Maßgabe, Juden und Marxisten dürfen nicht mehr in führenden Ämtern in den Vereinen und in den Verbänden zu finden sein. Und wenn man sich das dann weiter anschaut, wie das auf den nachfolgenden Ebenen umgesetzt worden ist, dann kann man von einer doppelten radikalen Kommunalisierung sprechen. Auf den unteren Ebenen wurde das, was von oben festgesetzt worden ist, weiter betrieben und es wurde weiter verschärft und es wurde dann nach oben weitergegeben. Also wir haben dort eine Linie, die von oben nach unten geht und von unten nach oben. Und wenn man sich dann anschaut, wie das kommuniziert worden ist, dann muss man wissen, dass alle Verbände in dieser Zeit einen Pflichtbezug von ihren Verbandszeitungen hatten. Und diese Verbandszeitungen kamen in allen Vereinen an und diese Verbandszeitungen wurden nicht nur von den obersten Verbänden gemacht, in diesem Falle von dem DFB, sondern auch noch von den Regionalorganisationen. Also es wurde eine doppelte Informationspolitik betrieben. Wie notwendig und sinnhaft es ist, sich gerade mit diesem Abschnitt der deutschen Geschichte intensiv auseinanderzusetzen, hat Bundespräsident Roman Herzog anlässlich des Holocaust-Gedenktages 1999 deutlich herausgestellt. Und ich zitiere ihn: Ohne gründliches Wissen um seine Geschichte kann auf Dauer kein Volk bestehen. Wenn ein Volk aber versucht, in und mit seiner Geschichte zu leben, dann ist es gut beraten, in und mit seiner Geschichte zu leben und nicht nur mit ihren guten und erfreulichen Taten. Für mich ist jeder Versuch, die Verbrechen des Nationalsozialismus aus der geschichtlichen Erinnerung auszublenden, letztlich nur eine besondere Form intellektueller Feigheit. Im deutschen Sport und damit auch der deutsche Sport und damit auch die deutschen Fußballvereine und der Deutsche Fußballbund gehören zu den gesellschaftlichen Organisationen in Deutschland, die lange Zeit über ihre Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus geschwiegen haben. Noch 1975 hielt der große deutsche Rhetorikprofessor Walter Jens anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Festveranstaltung entgegen, und ich zitiere ihn: Das ist ja ein Aberwitz. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten sei für den Fußballsport eher Befreiung als Fessel gewesen. Das, meine Damen und Herren, nenne ich für wahr eine makabre Art der Selbstdarstellung. Gab es denn keine Fußballspieler, die Bar Kochba-Mitglieder oder Arbeitersportler, die damals aus politischen oder rassistischen Gründen verfolgt worden sind? Es gab sie. Ihre Zahl ist beträchtlich. Dies ist die Stunde, wo das Nicht-Gedacht-soll-ihrer-werden aufgehoben werden muss. Walter Jens hatte die versammelten Fußballfunktionäre und Festgäste mit Zitaten aus der verbandseigenen Geschichte des deutschen Fußballsports konfrontiert, die 1954 vom Chefhistoriker des DFBs Karl Koppehel verfasst, 20 Jahre später immer noch als Bibel der DFB-Geschichte galt. Es dauerte weitere 25 Jahre, bis der DFB seine ihm von Jens aufgezeigte gesellschaftliche Funktion ernst zu nehmen begann. Mit dem Beitrag von Karl Adolf Scherer in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum mit dem Titel »Die Geschichte erwartet das von uns« einen ersten und aus meiner Sicht gescheiterten Versuch unternahm, seine eigene Verbandsgeschichte kritisch in den Blick zu nehmen. Immerhin wurden auf zwei Seiten das Thema Antisemitismus auch im Fußballsport angesprochen und der jüdische Fußballnationalspieler Julius Jüller-Hirsch als Opfer genannt. Die historische Aufarbeitung der Geschichte des Fußballsports im Dritten Reich nahm sich derweil Journalisten und Historiker wie Ulrich Lindner und Gerhard Fischer mit ihrem Buch Stürmen für Hitler und Arthur Heinrich, der Deutsche Fußballbund, eine politische Geschichte aus dem Jahre 2000, oder Werner Skrentny mit seinen Nachforschungen über Julius Hirsch an. Ein erster Anfang, der das Interesse der Öffentlichkeit, Medien und Politik für das Thema weckte und den DFB ebenso wie die Vereine unter Zugzwang setzte. Im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Lande reagierte die DFB-Führung schließlich auf den zunehmenden öffentlichen Druck und gab im Jahr 2001 eine unabhängige Studie in Auftrag. Vier Jahre später legte der Mainzer Historiker Nils Havemann seine Studie Fußball unterm Hakenkreuz der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz vor, in der er unter anderem auch der Frage nach der Rolle des DFB beim Ausschluss der jüdischen Mitglieder eingeht. Auf der Grundlage und in Konsequenz der Erkenntnisse aus der Studie von Havemann vollzog der DFB einen grundlegenden Wandel in seiner Erinnerungspolitik. Aus Verdrängung und Leugnung der aktiven Rolle des DFB und der Vereine nach dem 30. Januar 1933 bei der Diskriminierung und Ausgrenzung jüdischer Fußballer wurde eine aktive und engagierte Erinnerungsarbeit. Mit der Stiftung des jährlich verliehenen Julius-Hirsch-Preises seit 2005 erinnert der Verband seitdem stellvertretend an die jüdischen Fußballer, Trainer und Funktionäre unter den Opfern der NS-Verfolgung und setzt ein öffentliches Zeichen für die Unverletzbarkeit der Würde der Menschen und fordert seine Mitglieder auf, sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen auf dem Fußballplatz, im Stadion und in der Gesellschaft zu stellen. Gleichzeitig wurde die Studie zur Initialzündung für eine intensive wissenschaftliche Diskussion, für weitere historische Tagungen, wissenschaftliche Projekte und Ausstellungen und nicht zuletzt für Veränderungen in den historischen Rückschauen von Vereins- und Verbandsschriften. Wurde die NS-Zeit bis dahin häufig mit dunkler Zeit und Instrumentalisierung des Sports durch die Nazis abgetan, setzte auch hier ein nachhaltiger Trend zur kritischen Geschichtsforschung ein. Borussia Dortmund legte 2002 mit dem Buch Der BVB in der NS-Zeit von Gerd Kolbe als erster Lizenzverein eine Aufarbeitung seiner Geschichte im Nationalsozialismus vor. Weitere Studien von Schalke 04, dem 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt und dem HSV folgten bis 2007. In den letzten Jahren haben sich unter anderem auch der FC Bayern München, TSV 1860 München, FC St. Pauli, Hertha BSC und letztlich auch Alemannia Aachen intensiv mit ihrer Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus gewidmet, entsprechende Studien in Auftrag gegeben bzw. unterstützt und ihre Ergebnisse publiziert. Deutlich später als in anderen Institutionen und Gesellschaftsbereichen der Bundesrepublik, in denen in den 1960er und 70er Jahren die Kinder der Täter, Mitläufer und Opfer Fragen nach der historischen Wahrheit, der Verantwortlichkeit und den daraus zu ziehenden Konsequenzen zu stellen begonnen hatten und im Zuge dessen sukzessiv eine historische, gesellschaftspolitische, moralische und juristische Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Zeit einsetzte, vollzog nun der Fußball als Mitgliederstärkste unter den deutschen Sportarten einen intensiven Prozess der Bewusstseinsbildung, Aufarbeitung und Erinnerung. Andere Sportverbände glänzen bis heute immer noch mit Ignoranz. Welche Kräfte erste historische Erkenntnisse insbesondere über den Ausschluss jüdischer Fußballer aus ihren Vereinen, vor allem bei Fangruppierungen, auslösten und welche Initiativen sie hervorriefen, ist bemerkenswert und beispielhaft an den großen Inszenierungen der Münchner Schickeria für ihren ehemaligen jüdischen Präsidenten Kurt Landauer und der Nürnberger Fans für ihren ehemaligen Trainer Jeno Könrad zu erkennen. Überall in Deutschland begaben sich Fußballfans auf der Suche nach ihren vergessenen jüdischen Fußballhelden. In den meisten Fällen waren es dabei einfache Anhänger, also ihr, die ihr hier sitzt, und Fangruppen an der Basis der Clubs, die diese Aufarbeitung in Gang setzten und bei ihren Vereinen auf offene Türen stießen, manchmal allerdings auch nicht. So nahm zum Beispiel der HSV durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung den Ausschluss seiner jüdischen Mitglieder offiziell zurück. Nach meiner Kenntnis eine bislang einmalige Aktion. Die Initiative des Mainzer Fanclubs Supporter Mainz führte dazu, dass die Straße zum neuen Stadion des Bundesligisten nach ihrem alten Präsidenten Eugen Salomon benannt wurde, dem jüdischen Vorsitzenden des Vereins bis 1933, dessen Leben im KZ Auschwitz-Birkenau ausgelöscht wurde. In Leipzig machten sich Fans mehrerer Leipziger Fußballclubs auf die Suche nach den jüdischen Wurzeln ihrer Vereine und schlossen damit eine wichtige Lücke in den städtischen Vereinsgeschichten. Im August letzten Jahres erinnerte die Faninitiative VfB Oldenburg für alle mit einer Choreografie an Leonhard Moses Hirschtick, der vor 75 Jahren im KZ Auschwitz ermordet wurde. Unter der Leitung von Matthias Thoma und einigen anderen Kollegen erforscht Eintracht Frankfurt intensiv seine jüdische Geschichte und der FC Bayern München hat einen Forschungsauftrag an das Institut für Zeitgeschichte vergeben. Diese Projekte und Initiativen zur Aufarbeitung des Sports in der Zeit des Nationalsozialismus machen nicht an den deutschen Grenzen Halt. Seit Jahren gibt es zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen in Österreich, die, so eine Mitteilung eines österreichischen Kollegen vom 9. Januar des Jahres, zu sichtbaren Zeichen geführt hat. In Wien wurde anlässlich des 120-jährigen Geburtstages des SK Rapid Wien ein Stolperstein für den Namensgeber und ersten Clubsekretär Wilhelm Goldschmidt verlegt. Wilhelm Goldschmidt wurde am 5. Juni 1942 deportiert und ermordet. Dass heute Ein gutes Jahrzehnt nach dem durch die ersten historischen Veröffentlichungen angeregten Impuls, nicht nur Fanprojekte und Clubs, sondern auch Delegationen von Vereins- und Nationalmannschaften regelmäßig KZ-Gedenkstätten besuchen, es ist gestern schon angesprochen worden, sind Zeichen einer breitflächigen und sehr lebendigen Erinnerungskultur im deutschen und zunehmend auch im europäischen Fußball. So besuchte eine Abordnung um Trainer Alex Ferguson im Sommer 2009 die KZ-Gedenkstätte Dachau. Vor und während der Euro 2012 gedachten die Nationalteams von Italien, Deutschland, England und der Niederlande den Opfern des Nationalsozialismus in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Hervorheben möchte ich aber insbesondere die regelmäßigen KZ-Gedenkstättenbesuche verschiedener Fanprojekte deutscher Bundesliga-Vereine. Immer wieder werden in unserem Land Forderungen nach einer deutschen Leitkultur erhoben und das nicht nur aus den Kreisen der Rechtsradikalen. Wer immer noch nicht begriffen hat, wohin uns die deutsche Leitkultur gebracht hat und was sie zu verantworten hat, der sollte nach Auschwitz fahren. Die 12 Jahre nationalsozialistischer Herrschaft waren eben halt kein Fliegenschiss in der deutschen, so Herr Gauland, angeblich 1000-jährigen erfolgreichen Geschichte. Sie waren ein Zivilisationsbruch in der Geschichte der Menschheit und dieser Zivilisationsbruch ist von Deutschen begangen worden. Aber zurück zu den positiven Entwicklungen im deutschen Fußballsport. Der Deutsche Fußballbund initiiert 2008 einem Spitzensport beachtlich nachhaltiges Projekt und schickt Jahr für Jahr, und auch darauf ist gestern schon hingewiesen, seine U18-Nachwuchsnationalspieler zu einem Turnier mit historisch-kulturellem Begleitprogramm nach Israel, trifft dort Zeitzeugen der Shoah und besucht die Gedenkstätte in Yad Vashem. Schon seit 2005 begehen die Fans und Vereine in Deutschland den Erinnerungstag im deutschen Fußball, jedes Jahr rund um den internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. In lebendigem Austausch mit Fachhistorikern, Journalisten, Vereinen, Fans und Institutionen der Erinnerungskultur hat sich im Fußball eine mittlerweile enorme Vielfalt an lokalen und überregionalen Initiativen entwickelt, die alle Formen und Methoden der Erinnerungskultur auf den spezifischen Fußballkontext übertragen. Historische Recherchen und Gedenkstättenfahrten, Museumsbesuche und Zeitzeugengespräche, Gedenk- und Stolpersteine, Ausstellungen und Buchpublikationen bis hin zu künstlerischen Auseinandersetzungen. Von Verbandsseite ist es insbesondere die DFB Kulturstiftung, die mit ihren kulturellen Projekten und Förderungen, wie zum Beispiel der Veröffentlichung der 11-Freunde-Sonderbeilage Verlorene Helden mit den Biografien von 192 jüdischen Fußballpionieren aufwartet. Dieses Heftchen liegt, ich weiß nicht, ob noch ein paar Exemplare da sind, auf den Tischen hinten, dort, wo die Getränke stehen. Oder den Wanderausstellungen zwischen Erfolg und Verfolgung jüdischer Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach. Oder der Ausstellung deutsch-jüdische Fußballstars im Schatten des Hakenkreuzes, die ein Jahr sehr erfolgreich durch Israel getourt ist. Oder des Theaterstücks Juller über Julius Hirsch, wichtige Impulse, so gibt sie wichtige Impulse für die lokale und regionale Fußballerinnerungskultur. Mit ihren Aktionen tragen alle Ebenen des Fußballs, vom Verband bis zum Vereinsmitglied und Fan, wesentlich dazu bei, die aus dem kollektiven deutschen Fußballgedächtnis gelöschten jüdischen Fußballer wieder in Erinnerung zu rufen und sie zumindest ein Stück wieder in die deutsche Fußballgeschichte zurückzuschreiben. Sie haben auch erkannt, dass das Gedenken und das klare Bekenntnis des nie wieder zu einem Menschheitsverbrechen wie dem Holocaust auf deutschem und europäischem Boden gleichzeitig ein wichtiges Zeichen ist gegen die vermehrt wahrnehmbaren Versuche rechtsradikaler Gruppen, Anhänger für ihre Ideologien in den Kurven und in den Vereinen zu rekrutieren. Und sie setzen nicht zuletzt ein über die Stadiontore hinaus in die Gesellschaft wirkendes Zeichen dafür, dass nirgendwo wieder rechtsextreme und menschenverachtende Ideologien Fuß fassen dürfen in Deutschland und in Europa. Ganz im Sinne von Richard von Weizsäcker und Roman Herzog ist die Aufarbeitung der eigenen Geschichte dabei die Voraussetzung für den nächsten Schritt, nämlich aus den Erkenntnissen der Forschung Folgerungen für aktuelles und zukünftiges Handeln abzuleiten. Der österreichische Fußballstar Herbert Prohaska hat es in seinem Vorwort zu der jüngsten Publikation über österreichischen Fußballvereine in der NS-Zeit, das Buch heißt Ein Fußballverein aus Wien, der FK Austria im Nationalsozialismus 1938 bis 1945, mit dem ihm eigenen Wiener Schmäh so ausgedrückt, ich zitiere ihn, manchmal öffnet erst ein Rückpass ein Spiel. Aufklärende und präventive Maßnahmen und Aktivitäten. Also alles das, was ihr in den letzten Jahren geleistet habt, gegen den immer noch vorhandenen Rassismus, gegen Antisemitismus und Sexismus, gegen Homophobie und Antiziganismus in unseren Stadien, sind notwendige und begrüßungswerte Initiativen der gesamten Fußballfamilie. Ihr habt dazu beigetragen, dass der deutsche Fußball auf diesem wichtigen gesellschafts- und kulturpolitischen Spielfeld in nur einem Jahrzehnt vom Nachzügler zum Vorreiter und Vorbild geworden ist. Wir sollten uns nicht fragen, ob und was wir mit unseren Aktionen und Aktivitäten in der Gesellschaft verändert haben, sondern selbstbewusst die Frage anders stellen. Wie sähe es in unserer Gesellschaft und in unseren Stadien aus, wenn wir uns nicht seit etlichen Jahren gegen Faschismus, Antisemitismus, Homophobie und Antiziganismus engagieren würden? Ich danke für die Aufmerksamkeit.